notwendige Unterscheidung. Was ich unter Geist verstanden wissen will, dürfte in allen meinen Büchern klar erkennbar sein. Da aber im alltäglichen Sprachgebrauch und selbst in der Terminologie der Gelehrten das gleiche Wort auch als Bezeichnung für die Funktionen des menschlichen Gehirns und ihre Resultate gebraucht wird, so sehe ich immer wieder den oder jenen meiner Schüler das Wort Geist, wo es ihm in meinen Büchern begegnet, gewohnheitsmäßig missdeuten. Das ist gewiss nicht verwunderlich, da man ja im Alltag doch von geistiger Arbeit, geistiger Ermüdung, geistvoller Diktion, geistreichen Bemerkungen, geistiger Frische, wie auch von geistiger Umnachtung spricht, und bald den solcher Art gemeinten Geist auf den höchsten Thron erhebt, bald ihm zugunsten der Seele den Krieg erklärt. Was aber da mit dem Worte Geist bezeichnet wird, ist Gehirnarbeit, ist Äußerung angeborener und durch stete Übung vervollkommneter Gehirnfunktion, Zeugnis besonders rascher Arbeit des Gehirns oder seiner anhaltenden Leistungsenergie, wie andererseits das, was man Geisteskrankheiten nennt, Gehirnkrankheiten sind, mögen diese Erkrankungen durch erkennbare physische Ursachen oder durch Einwirkungen okkulter Art entstanden sein. Es ist nur ein Zeichen der eigenen Geistferne, dass der aus dem bewussten Sein des substanziellen Geistes gefallene Erdenmensch die Manifestationen seines Gehirns als etwas Geistiges empfindet, so dass man von einem regen Geiste spricht, wenn man ein regsames Gehirn meint. Nur dort, wo das Wort Geist ein normalerweise unsichtbares, entkörpertes Einzelwesen, eine Erscheinung aus dem Jenseits bezeichnen soll, flimmert noch der letzte vom Dunkel fast aufgesogene Strahl eines Urerlebens substanziellen Geistes auf. Mögen auch die Vorstellungsbilder, die sich der Erdenmensch schuf, um sich Unsichtbares fasslich zu gestalten, mitunter recht fantastisch, schauerlich groteske, abgeschmackte Formen zeigen. Hingegen wird in den Bezirken europäisierter Religionen zwar sehr viel vom Geiste gesprochen, hört man aber auf der Worte wirklich erfüllten Ton, so gewahrt man alsbald, dass auch dann nur eine subtilere Art der Gehirnfunktion als Geist bezeichnet wird, wenn vom Geiste der Ewigkeit, vom Geiste Gottes, vom Heiligen Geiste die Rede ist. Gott ist zwar Geist, und die ihn anbeten, sollen ihn im Geiste und somit in Wahrheit anbeten, aber unter diesem Geiste, der Gott ist, wird nur eine der menschlichen Gehirnerfahrung analoge, ins gigantische gesteigerte gehirnmäßige Bewusstheit verstanden und das Anbeten im Geiste wird nicht viel anders als ein Anbeten in Gedanken aufgefasst. Vom substanziellen ewigen Geiste als dessen durchleuchtende Strahlung uns Gott allein in uns lebendig erfahrbar werden kann, hat man keine Ahnung. Kein Wunder, wenn sich Kampfstimmen erheben gegen die Suprematie des in so vielerlei verdächtigen Farben schillernden Geistes der Gehirne. Kein Wunder, wenn man der Seele Rechte ihm gegenüber zu verteidigen sucht. Impuls zu solchem Kampfe gibt die erfüllte Gewissheit, dass der irdische Geist der Gehirne unmöglich das höchste uns innerlich erlebbare Gut sein kann. Mit hellfühlenden inneren Sinnen tastet man sich der Seele zu, in deren Äußerungen eine Kraft erspürt wird, die dem Gehirnwissen um sich selbst unendlich weit überlegen ist. Man muss notgedrungen das Wort des Paulus verwerfen, dass der Geist alles durchdringe, selbst die Tiefen der Gottheit, solange man bei diesem Ausspruch an Geist denkt, der nichts anderes ist als Resultat der Gehirnzellenbewegung. Dass hier jedoch vom substanziellen, das Gehirn aus sich erst schaffenden, in keiner Weise gehirnabhängigen, ewigen Geiste die Rede geht, ist leider längst Geheimnis geworden. Immer differenzierteren Denkaufgaben hat sich der Erdenmensch zugewandt, stets im Banne des Irrglaubens, dass sein gehirnbedingtes Denken Geist sei, vom Geiste der Ewigkeit, und nur in seltenen konnte sich noch eine leise Ahnung erhalten, dass Erkenntnis möglich sein müsse, die niemals durch Gehirnarbeit erreichbar werden könne, Erkenntnis aus dem wirklichen Erleben des Geistes, nicht aus verstandesmäßigem Folgern, Erschließen und Erspüren. Wie man aber zu dieser geahnten Erkenntnis gelange, wusste kaum einer zu sagen, obwohl es nicht an Zeugnissen fehlte, dass solches möglich sei. Möglich ist es aber zu allen Zeiten nur denen geworden, die in den Geist gelangten, in den substanziellen, aus sich selbst lebendigen, unzerstörbaren, unveränderlichen Geist der Ewigkeit. Dieser Geist ist ebenso wenig im gehirnlichen Denken wie mit irdisch-tierischen Sinnen zu fassen. Wir müssen in ihm sein, wenn wir in ihm erkennen, ergründen, erforschen wollen, und wir können in ihm gelangen, weil wir auch physisch von ihm durchlebt werden, weil er in uns lebt, auch wenn wir noch nicht in ihm zu leben vermögen. Niemals aber können wir mit Hilfe irgendeiner Art Gehirntätigkeit in den Geist kommen. Es handelt sich ja um ein Geschehen und nicht um ein Erdenken oder Vorstellen. Dieses Geschehen kann zwar vom Gehirn registriert und dann als gesichertes Faktum ins Denken einbezogen, aber unmöglich durch das Gehirn herbeigeführt werden. Wie man dahin gelangt, es zu erleben, zeige ich in meinen Büchern. Nur um das hier Nötige aufzuzeigen, habe ich sie geschrieben. Wahrlich mit meinem Herzblut geschrieben. Da es aber viele Möglichkeiten gibt, das hier gemeinte Geschehen auszulösen, so zeige ich auch die Besonderheiten der einzelnen, individuell verschiedenen Formen, den Weg zu durchschreiten, der zum Ziele führt. Dem Aufzeigen des Weges so, dass jeder Einzelne, der ihn beschreiten will, mit wenig Mühe die seinen Befähigungen entsprechende Form, ihn zu bewältigen, finden kann, dient jedes Wort, das ich geschrieben habe, auch wenn ich nicht nur den Weg abstecke, sondern zugleich manchen Ausblick schaffe, der sich von gewissen Wegstationen oder vom Endziel des nur so wenigen bekannten Weges hier ergibt. Es ist ein nicht ganz unbedenklicher Irrtum, wenn manche Leser meiner Schriften glauben, ihre Fähigkeiten seien unbegrenzt, so dass es in des Einzelnen Belieben stünde, in dieser und jener von mir gewiesenen Form oder auch in allen zugleich den Weg zu beschreiten. Jeder Mensch bringt eine andere Veranlagung mit auf diese Erde. Jeder wird dann von Jugend auf durch Menschen und Verhältnisse, durch Erfahrungen, wie durch eigene und fremde Vorstellungsbilder bestimmt, so dass sich aus alledem auch ergibt, nach welcher Form er den Weg beschreiten muss, will er in den Geist gelangen. Ich glaube deutlich genug, in meinen Büchern zu zeigen, was jeweils der einen und was wieder einer anderen Form Bedingnisse sind. Menschen meiner Art, die ebenso wie ich die verschiedenen Formen, den Weg zu durchschreiten, kennen, aber in der unerbittlichen, uns grausam erscheinenden Zucht östlicher Weisheitslehrer aufgewachsen sind, empfinden den Inhalt meiner Schriften als allzu leicht verstehbar, da sie der Ansicht sind, der Weg in den Geist zu kommen, könne gar nicht genug mit Hindernissen verbaut werden, weil nur der des Zieles würdig sei, der sich auch durch das furchtbarste Hindernis nicht abschrecken lasse. Ebenso dachten die echten Eingeweihten antiker Mysterien in China, Indien, Babylonien, Persien, Ägypten, Griechenland und Rom, soweit es sich noch um ein wirkliches Wissen der gleichen Geschehnismöglichkeiten handelte, von denen in meinen Büchern gesprochen wird. Man darf mir aber trotz alledem nicht zutrauen, dass ich so deutlich wurde, wie ich es in meinen Texten bin, ohne verantwortungsgültige Gründe dafür zu haben. Wohl lag hier die Entscheidung nur bei mir, aber ich wusste zugleich, weshalb sie gerade mir anheimgestellt blieb. Ich bin weder ein Mensch der Antike noch ein Asiate, obwohl ich zeitlich wie räumlich beide Lebenskreise geistsubstantiell in den meinen einbezogen finde. Aber als Europäer des nach der christlichen Zeitrechnung 20. Jahrhunderts weiß ich leider um die Ungeduld als Charakteristikum der Menschheit meiner Zeit und weiß damit auch, dass nur recht wenige der gleichzeitig Lebenden Hoffnung hegen dürften, aus meinem Lehrwerk Nutzen zu ziehen, wollte ich in meinen Lehrworten eine geheimnisverbündete Sprache sprechen und möglichst verbarrikadieren, was ich allen zugänglich machen möchte. Wohl aber handelt es sich in all meinem Schriftwerk um Dinge, die sich gewiss nicht willig der Sprache ergeben. Was ich zu sagen habe, mag sich nicht gerne in Worte einfangen lassen. Auch habe ich es nicht etwa mit einer genügend vorbereiteten Leserschaft zu tun, denn bei aller Vulgarisierung jeglichen Wissens um vergangene oder westferne Kulturkreise weiß man doch selbst unter den hier in Betracht kommenden Gelehrten nicht um die Merkmale, die innerhalb solcher Wissensgebiete Aberglaube von echter Wirklichkeitserkenntnis abscheiden könnten. Um diese Merkmale können nur Menschen wissen, die bereits in den Geist gefunden haben und somit aus dem Geiste zu erkennen vermögen. Aber für solche Menschen schreibe ich nicht, und sie können meine Mitteilungen leicht entbehren. Wer jedoch mein Schüler sein will, weil es ihm darum geht, in seiner ihm wesenseigenen Weise den Weg in den Geist zu finden, der wird gut tun, wenn er die verschiedenen Formen, wie dieser Weg zu erwandern ist, nicht willkürlich untereinander vermengt, sondern sich aussucht, was ihn besonders anspricht, wonach er dann unbesorgt die anderen von mir aufgezeigten Möglichkeiten auf sich beruhen lassen kann. Ich gebe nicht Kunde vom substanziellen Geiste, um eine harte Lehre aufzustellen, der nur die Härtesten zu folgen vermöchten. Ich zeige aus dem Geiste, der die Liebe ist, die Weise der Liebe und all ewig unerschöpfbaren Barmherzigkeit, den Weg des sich selbst verströmenden Erbarmens. Ich weise nicht nur den Weg, sondern gebe auch seine Merkmale an, soweit der Suchende sie kennen muss. Jeder kann die ihm am leichtesten fassbare Wegmarke sich merken und soll sich dann nicht beirren lassen durch die Zeichen, denen andere Sucher besser zu folgen vermögen. Was ich in meinen Schriften mit dem Worte Geist bezeichne, lässt sich irdisch Bekanntem nicht vergleichen. Es ist die wesensgemäßeste Darstellungsform für das Ursein, aus dem alles Dasein ausgeht, von dem alles Dasein Leben empfängt, solange es bestehen bleibt in seiner jeweiligen Eigenform. Wenn ich sage, es ist wie freie, unfassbar hochgespannte Elektrizität, die jeden in ihr Kraftfeld gebrachten Körper durchdringt und je nach seiner Eignung sich in ihm manifestiert, so ist das gewiss kein Vergleich, wohl aber doch ein brauchbares Bild, das Irrtum verhüten helfen kann. Wir tragen ein Erlebnisvermögen für dieses Urseiende in uns, aber ohne unser bewusstes Mitwirken vermag auch keine Gnade, das hier gemeinte Vermögen so zu entfalten, dass es uns die ihm zugängliche Welt des wesenhaften substanziellen Geistes zu offenbaren imstande ist. Diese Welt des urewigen Geistes, die wieder unzählige Einzelwelten in sich fasst, ist kein unwandelbar starres, kein ungeordnetes Chaos, sondern ein stets bewegtes, ein Kosmos klarster, in steter Verwandlung begriffener, dennoch im Sein mit sich selbst identischer Formen. Wer im Geiste die Welt des Geistes erleben lernen will, der muss zuvor in sich selbst die Hemmungen beseitigen, die ihm aus der Vorstellung erwachsen sind, als sei das dem irdischen Auge unerfassbare Geistige in keiner Weise sinnengemäß, vielmehr ein flüchtiges, in sich ungegliedertes Wehen und Wogen ohne bestimmte Formenerzeugung. Er wird sich klar darüber werden müssen, dass seine eigene letzte Lebensursache der Geist ist, dass auch in irdischer Verkörperung der Organismus des geistigen Leibes zur Tätigkeit kommen kann und dass dann rein geistige Sinne anstelle der Körpersinne sich entfalten. Allerdings wird sich der Suchende auch sagen müssen, dass im Geiste nur erlebt werden kann nach geistiger Anschauungsweise, genauso wie die uns hier auf Erden umgebende und leibvertraute physische Welt nur infolge physisch-sinnlicher Anschauungsart erlebbar ist. Und wie in der physischen Welt das Welterlebnis durch die physischen Sinne bedingt ist, so kann auch im Geiste nur das erlebt werden, was der jeweilige Entfaltungszustand der geistigen Sinne des Einzelnen erlebensmöglich werden lässt. So wie nun in unserer physischen Erdenwelt die irdischen Sinne ganz verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten aufweisen, wodurch denn das Welterlebnis eines jeden Menschen anders bestimmt wird, je nachdem der eine oder der andere Sinn die Führung übernimmt, so ist auch das Geisterlebnis von der in jedem Menschengeist anders geordneten Entfaltungsfähigkeit der geistigen Sinne abhängig. Soll die Reihe der Analogien, die ich hier aufzeige, aber vollständig sein, so muss ich den Schüler noch auf eine sehr wesentliche Gleichheit aufmerksam machen, die zwar alles Vorgenannte voraussetzt, aber für die Beurteilung geistigen Erlebens keineswegs etwa erst an letzter Stelle steht. Ich meine hier die Tatsache, dass wir das Geistige ebenso wie das physisch-sinnliche sowohl kalt sachlich erkennend, wie auch mit der ganzen Wärme seelischen Einklangs erleben können. Beim Erdensinnlichen wie beim geistsinnlichen Erleben handelt es sich immer nur um das Erleben von verschiedenen Aspekten der gleichen Urkraft, die ich in einem meiner Bücher daher geradezu als das einzig Wirkliche bezeichnet habe. In dieses einzig Wirkliche vermag in aller Ewigkeit kein anderes als sein eigenes Bewusstsein einzudringen, so dass es selbst den höchsten, irdisch schon unvorstellbaren Stufen ewigen Geistes Menschentums, wie nicht vorhanden wäre, bewirkte sein Dasein nicht die Influenzerscheinung der Seelenkräfte, die sich sowohl im physisch-sinnlichen wie im geistsinnlichen Leben in uns auszuwirken trachten, wenn wir dieses Wirken nicht selbst unterbinden. Darum ist es so überaus bedeutsam, welche Seelenkräfte wir in unserem innersten Wollen zu einen mit diesem Wollen zu identifizieren wissen. Nicht nur für unser erdenzeitliches, sondern in noch weit höherem Maße auch für unser geistig ewiges Erleben. Darum ist es denen, die in den Geist gelangen wollen, höchste und strengste Pflicht, ihre Seelenkräfte vor Schaden zu wahren, damit nicht höchste Streben mit dem Tode der Seele ende, denn jenes kaltsachliche Erkennen, dem die Inbrunst der Seele fehlt, ist Selbstverdammnis, die sich nicht eher endigen lässt, als bis sich das Individualbewusstsein im Laufe von Äonen darin verbrauchte. Darum sind die ungestümen Streiter für die Seele, denen es darum geht, dass der Geist der Gehirne nicht die Seele töte, zwar in Unkenntnis des ewigen substanziellen Geistes, aber innerhalb ihrer Erlebnisweite keineswegs im Irrtum. Das Erleben des ewigen substanziellen Geistes ist an sich gänzlich unabhängig vom Geist der Gehirne, vom Denken und Gedanklichen erschließen können. Nur zur Widerspiegelung und Mitteilung des geistig Erlebten bedürfen wir hier im physisch-sinnlichen Zustand der Arbeit des Gehirns. Hingegen sind die Seelenkräfte, die, wenn ich ohne Gefahr irriges Verstehen zu begünstigen, so sagen darf, in unserem geistgeformten Ich anstelle des physischen Gehirns treten, erst dieses Erlebens ewige Rechtfertigung. Nach allen diesen Erörterungen, die dazu dienen sollen, meinen Schülern die Lebensgestaltung nach den Anweisungen meiner Bücher zu erleichtern, muss ich aber doch wieder darauf hinweisen, dass es mir selbst am meisten bewusst ist, wie alle menschliche Sprache nur ein recht unzulängliches Mittel bildet, um geistige Wirklichkeit zur Darstellung zu bringen. Ich muss also darum bitten, dass ich mein Schüler nicht das billige Vergnügen mache, an meinen Worten seinen unzweifelhaft vorhandenen Scharfsinn zu üben, indem er aufzuspüren sucht, ob man ihnen nicht auch vielleicht anderen Sinn geben könne als den von mir gemeinten, den ich immerhin deutlich genug bestimmt zu haben glaube. Es ist nun einmal nicht anders möglich, von einem Erleben, das man erfahren haben muss, um es zu kennen, anders zu sprechen als in Umschreibungen, Bildern und Gleichnissen. Ich muss den aufrichtigen Willen zum Verstehen bei meinen Schülern voraussetzen. Andererseits kann ich kaum scharf genug davor warnen, meinen Büchern gegenüber einen starren Wortkultus zu treiben. Mein Schüler soll aus meinen Worten den gemeinten Sinn erfühlen lernen und diesem Sinne gemäß handeln. Ich will wahrlich keine neue Orthodoxie ins Leben rufen. Jeder mag ruhig meine Worte in seine ihm persönlich näher liegende Sprache übersetzen, wenn ihm das zur Erleichterung des Verständnisses hilft. Je weiter aber dann der Suchende auf seinem Wege voranschreitet, desto weniger wesentlich wird ihm alle Gleichniswahl oder die gegebene Unzulänglichkeit der auf irdisch äußere Verhältnisse eingestellten Worte der Sprache sein. Denn was er bereits aus eigener Erfahrung bestätigt fand, wird ihm für alles Kommende als Aufschluss gewisser Schlüssel dienen.